Willkommen bei Digital Chili, dem Podcast mit den schärfsten Trends der Tech-Welt. Kommt mit auf eine inspirierende Reise durch die digitale Welt, um euer Technologieverständnis kräftig zu würzen. Heute mit unseren Digitalexperten Janine, Alex und Thorsten. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo, herzlich willkommen zu Digital Chili, unserem Podcast über die neuesten technologischen Trends. Heute bin ich mal wieder mit dabei. Die letzten beiden Folgen habe ich tatsächlich ausgesetzt und habe Janine und Alex das die Wohnung überlassen, wie wenn man den Kindern quasi, wie wenn man außer Haus ist und die Kinder quasi die Bude auseinanderräumen. Genau. Aber ich konnte das ja ein Stück weit kontrollen, indem ich die Aufnahmen geschnitten habe. Das ist mein Hallo in die Runde. Hallo Janine, hallo Alex.
Ja, willkommen zurück auf jeden Fall, Thorsten. Ich bin froh, dass du auch wieder mit in der Runde dabei bist. Heute auch, ich glaube, das hatten wir lange nicht mehr, ne, dass wir alle drei hier im Podcast sind. Also ich gucke da gerade auch, Alex ist natürlich auch mit dabei. Das hatten wir, glaube ich, ewig nicht mehr. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute wieder zu dritt sind und dass wir heute auch wieder in Richtung KI gehen, was natürlich auch, wie gesagt, ein sehr, sehr starkes Trendthema ist. Deswegen reden wir heute auch wieder darüber.
Moin, moin auch von mir in die Runde. Welcome back, Thorsten. Also ich kann dir versprechen, wir haben die Bude nicht zerlegt, aber das hast du ja dann gemerkt, hast ja schon gesagt, hast ja schon editiert. Alles, was wir an Blödsinn geredet haben, hast du brav rausgeschnitten. So viel zum Thema Zensur, das hat Thorsten sehr gut gemacht. Ja, so wie ich es vernommen habe, heute was mit KI. Was machen wir denn mit KI? Topfschlagen mit KI oder Purzelbäume mit KI? Was kann denn die KI noch so?
Also ganz am Anfang würde ich jetzt sagen, ich meine, Thorsten ist unser Update-Geber, deswegen würde ich jetzt direkt mal in seine Richtung gucken und ihn einmal fragen, Thorsten, was haben wir denn eigentlich für Updates aktuell in Richtung KI?
Boah, das sind so viele Updates. Vielleicht der Grund, warum ich 2 Wochen nicht dabei war. Ich habe natürlich echt viel zu tun gehabt. 2? Was zeigst du mir? 3? 5? Was? 4? Was? Was? Ich glaube, es waren nur 2 Folgen, in denen ich nicht dabei war. Oder 3 vielleicht. Weil ich mich extra intensiv damit beschäftigt habe, meine eigene KI-Company zu gründen. Die ist jetzt live und nennt sich Aitoria. Also die haben wir gegründet. Kann jeder mal nachschauen bei aitoria.de. Jetzt sind wir damit fertig. Nee, Quatsch. Die ist ja nie fertig, habe ich kennengelernt, wenn man im Gründungsprozess ist. Hat mir Alex auch viel mitgegeben. Genau, das ist eine News, aber dann springen wir mal eigentlich zu diesen technischen News. Ist natürlich viel passiert. Ich habe mal das rausgesucht, was ich so am sensationellsten fand. Gab es eigentlich viele sensationelle Sachen, aber eines davon ist, dass wir ChatGPT jetzt mittlerweile nutzen können ohne Anmeldung. Ich weiß nicht, hat jeder von euch einen ChatGPT-Account da draußen? Alex, du bestimmt, oder? Janine bestimmt nicht, oder? Doch, hast du? Oh, okay. Du bist übrigens stumm, Janine.
Ja, ich hab gerade den Button gesucht, aber ich habe auch einen ChatGPT-Account. Warum meintest du, ich nicht? Natürlich habe ich einen.
Ich hätte jetzt irgendwie vermutet, dass du keinen hast. Aber okay, auf jeden Fall, wenn du jetzt keinen hättest, Janine, könntest du es jetzt nämlich trotzdem benutzen. Ohne Anmeldung. Einziger Pferdefuß dabei, du hast halt immer noch die Version 3.5. Und wenn man mal eine Weile mit 4.0, also der Plus-Version, gearbeitet hat, und dann auf einmal, das ist mir nämlich letzte Woche passiert, die 3.5 wieder benutzen muss. Das ist mir passiert, weil meine Kreditkarte abgelaufen ist von meinem Account. Und ich habe dann auf einmal, ich hatte mir die Zusammenfassung von unserem Podcast, hatte ich mir mit ChatGPT machen lassen. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das wirklich einfach qualitativ so schrottig auf einmal war. Und dann habe ich geguckt, aha, ich bin ja nur noch in dem Free-Plan und nicht mehr an dem ChatGPT-Plus-Plan. Also, so wie zum Thema ChatGPT 3.5, sehr cool, also gerade für Schüler und Co., die das jetzt einfach so nutzen können, aber Vorsicht, es ist eben auch ein sehr, sehr alter Wissensstand von, ich glaube,
Ende 2022, ne?
Nee, ich glaube mittlerweile 2023, glaube ich schon.
Ja?
Ich glaube, Alex, weißt du das vielleicht? Das ist, glaube ich, Herbst 2023, oder?
Ja, ich meine, Juli kam es raus, auf jeden Fall, Im Sommer, vielleicht Frühherbst sowas, ich weiß es nicht genau.
Genau. Genau, dann haben wir noch eine zweite News beim ChatGPT. Das fand ich ganz witzig. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Bildgeneratoren da draußen. Und einer davon ist eben auch ChatGPT. Also ihr könnt ja mit der 4.0-Version, da ist ja der DALL-E-Bildgenerator hinten dran, da kann man sich ja Bilder generieren lassen. Und sehr häufig sind die Bilder, die da rauskommen, ja irgendwie nicht so perfekt. Also da ist vielleicht mal irgendwo eine Taube oder ein Bus im Hintergrund, den da ChatGPT reingemacht hat oder DALL-E. Das kann man jetzt per Prompt sagen, mach mir da die Vögel oder die Sonne oder den Bus da hinten weg. Das fand ich ganz cool. Ist zwar, ja, unter uns, also Real Talk, das ist ein bisschen Spielerei, ne? Aber ist ja auch nur Anfang von dem Thema. Ich mache das mittlerweile seit 1,5-2 Jahren. Im Photoshop hast du ja diese generative KI. Da kannst du ja schon sehr lange mit dem Adobe Firefly, heißt glaube ich, die KI-Engine, kannst du ja einfach mit einem Lasso was markieren und kannst sagen, mach's weg oder setz mir einen Papagei auf die Schulter. Ne? Also das funktioniert ja schon länger. Aber für die, die viele Bilder damit generieren, vielleicht eine ganz coole Geschichte.
Sehr cool. Vor allem auch für jemanden, der sich vielleicht noch gar nicht so gut damit auskennt, natürlich auch ein guter Einstieg. Ne? Gerade sowas, wenn ich da einfach schreiben kann, bitte mach den Vogel da im Hintergrund weg oder da oben, anstatt dann da drüber zu ziehen, ist natürlich um einiges leichter, weil Texte schreiben kann man ja.
Genau, genau. Und du darfst immer eins nicht vergessen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel oder wenn Alex hier sagt, das haut uns nicht vom Hocker, dann haut uns das nicht vom Hocker, weil wir ja in unserer Bubble unterwegs sind. Also wir sind ja täglich mit diesem KI-Thema, beschäftigen wir uns ja täglich. Und wenn du das aber einer ganz anderen Zielgruppe zeigst, solche, dann kriegst du teilweise irgendwie dort Feedback, so wie Hammer, das ist ja genial, das habe ich ja noch nie gesehen. Und das darf man nicht vergessen. Also das nur weil wir in dieser Technologie-Bubble sind, heißt das nicht, dass es für alle so uninteressant ist.
Das heißt, für euch ist der Begeisterungsfaktor nicht ganz so hoch. Da gibt's ja die verschiedenen Stufen von neuen Features, wie die dann bei Kunden ankommen oder bei Usern ankommen. Das heißt, es ist kein Begeisterungsfeature für euch.
Nicht so wirklich, nö. Also es ist okay, es ist ganz cool. Ich finde es spannender, Prompts zu generieren, dass du in ChatGPT selbst zum Beispiel Grafiken und so weiter generieren lassen kannst. Also ich rede nicht von DALL-E, sondern ich rede wirklich davon im Fließtext, dass du dann sagst, bezogen auf die Inhalte, die da oben stehen, generiere mir jetzt mal eine Mindmap. Ja, oder einen Graphen, der das widerspiegelt, in Zahlen ausdrückt, was oben in Textform steht. Und dann baut dir das Ding das halt echt mit ein.
Geht spannend wird's auch. Mindmap, weil ich Mindmap bin ich mir nicht ganz sicher. Wir haben nämlich letzte Woche erst dafür so ein Beispielprompt gebaut, dass du, also das mache ich ganz gerne, dass wenn du quasi in so ein Brainstorming drin bist, kannst du ja ChatGPT sagen, hier fasse mir mal verschiedene Varianten oder Ideen zur Businessgründung, was auch immer zusammen. Und dann geben wir halt einfach mit, dass er das im Markdown-Format quasi ausgeben soll. Und dann kriegst du so ein Markdown-Format und dann kannst du quasi so ein Tool nehmen, wie beispielsweise, warte, ich muss spicken, Markmap zum Beispiel. Da kannst du dann diesen Markdown einfach reinkopieren und kriegst deine Mindmap rausgespuckt.
Ja. Sehr, sehr cool. Kommen wir von der Bildgenerierung zu etwas.
Stopp, du hast gerade noch bei Technikbegeisterung, warst du gerade noch stehen geblieben, Janine. Da hätte ich gleich die wichtigste News vergessen, weil ich bin tatsächlich ich lasse mich sehr schnell begeistern von Technik und Gadgets. Ich weiß nicht, ob du da jetzt drauf hinleiten wolltest, wahrscheinlich nicht. Nämlich, das, was ich vorhin ja schon kurz angeteasert habe, diese Kickstarter-Kampagne, die ich hier gefunden habe. Da gibt es einen kleinen Roboter, der nennt sich, Alex sagt Louis, ne? Also weil er schreibt sich L-O-O-I. Genau, und diesen kleinen Roboter, den die da anbieten, kannst du einfach quasi zum Leben erwecken, indem du dein Telefon drauf pappst mit per Magnet und dann wird da ein kleiner Roboter draus, dein kleiner Assistent, ein kleiner süßer Assistent mit kleinen coolen Roboteraugen. Sieht fast so ein bisschen aus wie dieser Wally-Roboter.
Wie heißt der?
Muss ich mir Louis, jetzt aber mal L-O-O-I-Robot, einfach das eingeben in Google, findest du es sofort. Sieht echt ganz süß aus. Kannst du ja in die Shownotes packen, Thorsten.
Ja, packe ich in die Shownotes. Muss gerade mal schauen. Aber es sind nur noch, es kann sein, dass es vielleicht keinen Sinn macht, das in die Shownotes zu packen, Alex, weil die Kickstarter-Kampagne, ich kann es trotzdem reinpacken, aber die Kickstarter-Kampagne geht noch 23 Stunden.
Das macht ja nichts. Du kannst ja auf die Webseite verlinken von Louis. Die Webseite ist louisrobot.com.
Oh, okay.
Und dann siehst du da alles und kannst auch da direkt kaufen.
Aha, die gibt's schon zu kaufen.
Ja, ja. Also du kannst dann darüber, natürlich ist der Weg über Kickstarter ist dann damit verlinkt, ja klar, weil sie dadurch das Geld einsammeln. Aktuell haben sie eine halbe Million fast eingesammelt, schon US-Dollar.
Naja, es gab im letzten Jahr gab es schon mal einen ähnlichen Roboter, der hat auch mittlerweile ChatGPT integriert, der nennt sich Luna. Den fand ich viel, viel cooler. Da war ich kurz davor, den damals, dürfte aber nicht googeln, weil wenn er Luna googelt, kriegt er immer diese Sängerin aus Mallorca angezeigt. Ich meine aber diesen Luna-Hund. Das ist so ein kleiner, wirklich kleiner, süßer Hund. Und den hat einer von Pixar mitentwickelt. Und das hat zur Folge, dass der so süß aussieht. Ne? Also der sieht wirklich aus wie so ein Wall-E-Roboter. Nur, dass er eben quasi so ein Hund ist, der dir die ganze Zeit folgt. Den kannst du streicheln, den kannst du Bälle werfen. Und du kannst ihn eben auch Sachen fragen aktuell. Den fand ich sehr viel cooler. So, Technik-Ecke hiermit beendet.
Ja, spannend. Ich habe mir das gerade angeguckt. Also der Roboter hat ja auch ganz wirklich süße Emotionen. Ne? Wenn man da so auf die Webseite geht, da sieht er wirklich knuffig aus, wenn er dann auch böse ist oder verwirrt ist. Also ja, ist auf jeden Fall, kann man sich mal angucken. Der sieht wirklich goldig aus. Ja, kommen wir von der Technik einmal rüber zu einem Satz, den ich euch mitgebracht habe. Und zwar kurz vorab, das Thema heute, womit wir uns nämlich jetzt ein bisschen intensiver beschäftigen, ist das Thema KI und Ethik. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, hängt das zusammen? Und da habe ich euch jetzt mal einen Satz mitgebracht, den ich nämlich letztens gelesen habe. Und zwar, KI hat grundsätzlich keine Grenzen, also auch nicht für Ethik. Aber erstmal drüber nachdenken. Was sind eure Gedanken dazu?
Ja, das trifft eigentlich auf Menschen genauso zu und da schließt sich schon gleich der Kreis. Wenn man Menschen nicht einfängt, also sprich ihnen beibringt, was man so tun darf und was nicht, was sich gehört, sagt man da ja zu Kindern, das tut man nicht, das gehört sich nicht, wie auch immer, das geht dann mit der Ethik genauso. Wenn du einer Maschine eben nicht klar sagst, das sind deine Grenzen, dann geht sie über die Grenzen hinaus. So einfach ist das.
Ja, gibt es eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Die KI würde dir im Prinzip erstmal alles rausspucken, was sie quasi da so weiß und was sie denkt. Und viele, viele Firmen, wie auch Microsoft beispielsweise, die haben ja da mittlerweile so Filtermechanismen hinten drauf, um die KI da ein Stück weit in Zaum zu halten. Also wir hatten in einer der ersten Folgen hatten wir mal über Aleph Alpha gesprochen, glaube ich, Alex. Das geht ja genau um dieses Thema, dass sich quasi aufgrund von Twitter trainiert hat. Ne? Und Twitter hat anscheinend für Aleph Alpha damals den Schein gemacht, dass sind die Menschen schlecht und mögen Hitler und solche Geschichten.
Ja, das war ja schon wieder die Abfolge. Das Erschreckende an dieser Geschichte ist, dass Microsoft das 2016 bereits gemacht hatte mit Tay. In dem Kontext hatte ich dann davon erzählt. Und wenn ich das jetzt richtig zitiere, wie gesagt, ich zitiere, sage ich ganz laut und deutlich davor, nämlich der Satz war, Hitler was right, I don't like Jews. Ja, das war bei Tay von Microsoft, diese Wortwahl. Bitte ein Zitat, nicht von mir. Und das hatte eben, genau wie du sagst, Thorsten, den Hintergrund. Und das war eben schon 2016. Also wie das dann so etwas Ähnliches bei Aleph Alpha in 2023 noch passieren konnte, ist dann eigentlich erstaunlich. Aber naja, wie dem auch sei, dafür gibt's auch Gründe. Und die liegen darin, dass du einer KI eben, wie ich eben sagte, eine klare Grenze setzen musst und erklären musst, was ist richtig und was ist falsch. Wenn du sie nur mit solchen Dingen eben bombardierst, bei Tay war das der Fall, das war nicht Microsoft schuld, um Gottes Willen, sondern das waren Nutzer, die einfach versucht haben, Tay so zu manipulieren, dass solche Aussagen dabei herauskommen. Und das ist der Punkt, dass das nicht passieren darf, damit eben, naja, ein solches Gedankengut bitteschön nicht verbreitet wird. Das sind die ethischen Grenzen.
Mhm. Ich binde jetzt mal die KI in unsere Konversation hier ein. Ich habe nämlich auch die KI mal gefragt, und zwar habe ich Microsoft Copilot dafür genutzt und habe mal gefragt, ist die KI eigentlich unethisch? Da kam bei raus, also es hat Copilot mir wiedergespiegelt, nein, denn KI-Systeme und die ihnen zugrunde liegenden Anwendungen, mathematische Algorithmen, sind nicht inhärent neutral. Es sind die Menschen, die KI-Systeme die KI-Systeme, die Daten bereitstellen, aus denen Algorithmen wiederum lernen. Bedeutet, ganz klare Antwort von der KI, vom Copilot, den ich gerade befragt habe, es sind die Menschen dahinter, die unethisch sind und nicht das System. Also spiegelt mir das wieder, was du gerade auch gesagt hast, Alex.
Ja, Ja, da sind halt eben Biases drin, aber auch hier wieder, kein Mensch ist frei von Vorurteilen. Ja, wir mögen uns natürlich in gewissen Rahmen und Dimensionen richtig korrekt verhalten, aber wir haben trotzdem irgendwelche Dinge aus unserer Kindheit, aus dem Fernsehen, aus unserem Umfeld gelernt, ja, ohne das jetzt gleich überzustrapazieren und irgendwie jemanden in eine politische Ecke rücken zu wollen. Das drückt sich schon über Sprache aus. Mein ganz kleines Beispiel. Viele Deutsche benutzen heute immer noch das Wort ausmerzen. Wird sehr oft verwendet, dieses Wort. Das ist Nazisprache. Und das wird eben, wenn man das nicht abtrainiert bekommt, weiter verwendet. So ist es bei einer KI auch. Wenn man das eben nicht beseitigt, ja, also ausmerzt, man kann auch beseitigen sagen, wenn man das nicht tut, bleibt es da drin. Und das ist so ein Bias, das ist jetzt rein sprachlich. Wenn wir das bildlich machen, haben wir die Situation, dass wenn du eine KI trainierst, zum Beispiel im Kontext von Straftaten, das ist tatsächlich so in den USA passiert, dass eben Straftaten begangen von vielen dunkelhäutigen Menschen, ja, dort ja von der KI gelernt wurden. Daraus machte dann die KI eben diesen Bias, das Vorurteil, dunkelhäutige Menschen ist gleich Straftäter. Das ist natürlich totaler Quatsch, ja. Aber da haben wir ein Problem. Das ist inhärent. Da kann aber die KI auch wieder nichts für. Und wir sind wieder am Anfang der Geschichte, was du gerade richtig vorgelesen hast, Janine. Das ist ja auch logisch. Es kommt von uns Menschen. Wir stecken das da rein, ohne jetzt, dass da eine Absicht hinter ist. Ja, also ich unterstelle niemandem hier eine wirklich böse Absicht, um Gottes Willen, sondern einfach viele Menschen füttern das mit vielen Daten, geben ihre Ansichten dort hinein und ja. Wie geht man jetzt damit um mit dem Ergebnis? Das ist ja das Problem.
Das ist natürlich mit dem Thema Bias jetzt schon wieder so ein großes Fass aufgemacht. Ne? Hast du das eigentlich gerade erklärt gehabt, was Bias ist? Ich habe es gerade nicht so richtig...
Ja, ein Vorurteil, ja. Also das Bias wäre jetzt das englische Wort okay. Für das deutsche Vorurteil, aber ja.
Ja, weil das ist ja eigentlich so ein, was du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich so ein Klassiker. Ne? Es gibt ja dieses Geschlechter-Bias im KI-System. Ne? Und da hast du ja einfach auch nur aufgrund dieser historischen Daten, die du ja quasi hast, und das ist ja eigentlich ein Problem, ne? Also wir haben halt eine sehr männerdominierende quasi Jobwelt da draußen. Und somit kriegst du jetzt, wenn du ein KI-System fragst oder fragen, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht dieses KI-System gefragt, ob welche Berufe, welche Geschlechter eingesetzt werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben dann zum Beispiel sagt, okay, für schwere handwerkliche Tätigkeiten werden eben Männer eingesetzt und für Pflegedienste Frauen zum Beispiel.
Ja, ist nicht nur da der Fall. Das war tatsächlich ein wissenschaftliches Experiment, das da gemacht wurde. Und da ging es ganz allgemein um den Beruf von Ärzten, Rechtsanwälten und so weiter. Und das auch im englischen Sprachgebrauch. Also wenn man natürlich im Deutschen jetzt sagt, der Rechtsanwalt definiert das den Mann. Aber im Englischen a lawyer kann genauso eine Frau sein. Und das wissenschaftliche Experiment hat bewiesen, dass grundsätzlich Männer gezeigt werden in dieser Funktion. Ja, also auch hier, die KI hat verstanden, hat gelernt, ein Rechtsanwalt muss ein Mann sein. Ja, das ist natürlich Quatsch. Und genauso noch was, du hast recht, Thorsten, mit dem Bias bezogen auf Geschlechter. Es ist auch sehr spannend, das kann man immer noch probieren, bei Dolly zum Beispiel oder auch Midjourney Bilder zu generieren zu lassen. Zum Beispiel Beschreibung von einer Frau, die das und das macht. Ja, was weiß ich, die spazieren geht. Ja. Wenn du das in bestimmten Iterationen machst, dann wird das ganz schnell zu einer Frau mit sehr wenig Bekleidung. Also als ob Frauen eben mit dieser Darstellung, ja, als ob Frauen da draußen in der Welt eben wenig bekleidet herumlaufen. Was soll das? Aber das ist in KIs immer noch drin. Halte ich auch für ethisch extremst bedenklich.
Das ist krass. Also ihr habt wahrscheinlich auch noch dieses Beispiel im Hinterkopf. Also ich hab das, mir kommt das zumindest sehr, sehr schnell in den Kopf geschossen, wenn wir über das Gegenteil nachdenken jetzt. Ne? Also wir haben ja bei Google hatte ja zuletzt diesen, jetzt habe ich den Namen, wie heißt der? Gemini, ne? Gemini, oder? Hieß das?
Die KI? Richtig.
Ich glaube, Google nennt die so oft um, dass man sich das, glaube ich, kaum noch merken kann. Image FX hieß es doch, oder? Aber das war nur ein Teil von Gemini, naja. Auf jeden Fall hatten die ja, konntest du ja da quasi sagen, mal mir mal Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Ne? Und dann hast du ja auf einmal sage ich mal, afroamerikanische Menschen da in Wehrmachtskleidung bekommen. Und
ja, das, richtig, das stimmt.
Und das ist ja eigentlich, also für mich hat es den Eindruck gemacht, als ob Google da entgegenwirken wollte gegen dieses Bias quasi, gegen dieses Vorurteil, aber bringt da natürlich so geschichtsverzerrende Sachen raus, die dann problematisch sind wieder. Quasi, ja. Also wenn wir mal in die Zukunft schauen, wäre es ja vollkommen okay, dass ein afroamerikanischer Mensch in der Armee für Deutschland quasi kämpft. Aber 1945 war das nicht denkbar, glaube ich, ne?
Nicht so wirklich, nein.
Ja. Oder vielleicht noch ein anderes Beispiel. Alex, dann musst du mir mal auf die Sprünge helfen. Ich habe zuletzt gelesen, ich weiß nicht, ob das mit Bias zu tun hat, aber es fühlt sich so an wie ein Vorurteil. Es gab da nämlich so einen Fall, jetzt erst vor kurzem, dass irgendeine Uni in Deutschland Studenten einfach abgelehnt hat, weil sie ihre Bewerbung mit einer KI geschrieben haben. Und das ist ja, aus meiner Sicht ist das ja auch ein Vorurteil quasi, dass derjenige eventuell nicht in der Lage ist, selber Bewerbungen zu schreiben oder warum auch immer sollte ich das von Hand schreiben, wenn ich denn mir gerade für so eine Arbeit einen Assistent nehmen kann, der mir hilft.
Wie haben die das denn erkannt? Stand das da drin?
Naja, eventuell, es gibt da draußen, googelt das mal, es gibt eine ChatGPT-Bullshit-Bingo, eine ChatGPT-Bullshit-Bingo-Übersicht. Da siehst du so Formulierungen, die ChatGPT immer benutzt. Zum Beispiel, ich erkenne mittlerweile auch aktuell, wenn ich bei dem Podcast da draußen schaue, wer lässt seine Podcast-Beschreibungen einfach so von ChatGPT schreiben und kopiert sie. Weil dann kommt halt sowas wie in dieser glorreichen Folge unseres Podcasts sind die Antagonisten oder was auch immer. Und dann weißt du, okay, danke.
Da ist der amerikanische Sprachbias drin. Ja, also man muss das auch erklären. Es ist nicht einfach nur eine 1:1 Übersetzung. Die Sprachmodelle sind schon so weit entwickelt, dass sie auf die einzelnen Sprachen Rücksicht nehmen. Es ist nicht nur in der Folge, in dem Ausdrucken, im Satzbau. Das ist ja nur eine Regel der Grammatik. Da ist natürlich im Englischen anders als im Deutschen. Aber darauf bezogen, dass bestimmte Wortwahl, du hast es gerade gesagt, in dieser glorreichen Folge, ja, solche Übertreibungen sind im Englischen, im amerikanischen Englisch, das muss man auch immer differenzieren, sind irgendwie normal. Ja? Das merkt man dann schon sehr schnell. Geht mir genauso, wenn ich von meinen Studenten irgendwas lese, dann ich kommentiere das mit, oh, da hat aber ChatGPT die ganze Arbeit geleistet. Ja, also wenn man da ein bisschen Übung hat, sieht man das. Heißt aber auch für den Nutzer dieser Texte, dass er eigentlich sich selbst trainieren sollte, das als Impuls nimmt und das dann verbessert. Und dafür gibt es auch wieder KIs. Also, ja.
Stichwort Personas. Ne? Also du kannst ja da über System Prompts und Co. dein System schon so trainieren, dass es quasi deine Sprache versucht zu adaptieren, dein Muster an Schreiben etc. Aus diesem Grund ist dieser Student vielleicht auch abgelehnt worden, weil die vielleicht haben die gedacht, dort in diesem Komitee, ich weiß nicht, wie das funktioniert, Alex, bei wahrscheinlich die Ersten, die mit einem guten, wie nennt sich das, Numerus Clausus reinkommen, die vielleicht eine 1-0 haben, da guckt vielleicht niemand auf die Bewerbung. Aber die oben drüber, die dann vielleicht in so einem Ausschuss drin sind, wo du sagst, da müssen wir mal gucken, ob wir den oder den nehmen, da hat man sich dann vielleicht diese Bewerbung wirklich durchgelesen. Und dann könnte man vielleicht sagen, okay, der Student hat sich nicht die Arbeit gemacht, um ein ordentliches Persona für sein Anschreiben zu wählen. Könnte eine Erklärung sein, warum sie den abgelehnt haben.
Ja, definitiv super, super spannend. Das heißt, da draußen aufpassen, ChatGPT. Manchmal erkennen die Unis oder egal, wo man sich dann bewirbt, dann doch, dass es dann von ChatGPT geschrieben ist. Kommen wir aber nochmal ganz kurz zurück zu meinem Satz. Und zwar habe ich ja gesagt, ne, KI hat grundsätzlich keine Grenzen, also auch nicht für Ethik. Da haben wir jetzt gerade sehr stark auch darüber gesprochen, dass natürlich die Daten, die dann auch, womit eine KI gefüttert wird, dass diese Daten dann natürlich auch unethisch theoretisch sein können und dass dann auch solche Vorurteile eventuell auftauchen in den Antworten einer KI. Ich habe noch eine Frage mitgebracht. Und zwar, ist der Einsatz von KI im Sinne der Gesellschaft? Das heißt, jetzt blicken wir mal weg von den Daten, jetzt blicken wir mal hin zu dem Einsatz von KI. Ist der Einsatz von KI im Sinne der Gesellschaft? Wie denkt ihr darüber?
Oh, ich glaube, da kann man das Fass in viele Richtungen hin aufmachen oder mehrere Fässer. Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Wenn man jetzt erstmal von der Sache an sich ausgeht und sich überlegt, wir sind in einer Welt, in der wir mit Informationen und Wissen überhäuft werden und wir müssen schnell reagieren und so weiter, dann ist die KI ein hilfreiches Tool. Ja, das ist so, wie wenn ich früher eine Schreibmaschine hatte und hatte einen Durchschlag, es gab noch keinen Fotokopierer versus ich habe jetzt einen Computer, drück auf Drucken und kann 500 Exemplare in Sekunden ausdrucken. Damit schaffe ich einen Schnelligkeitsvorteil. Das ist erstmal an sich für die Gesellschaft, bringt uns das, glaube ich, weiter, ja, sei es im Konkurrenzgedanken. Jetzt muss man aber mal einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, woher kommt denn das ganze Wissen, diese gesamte Information? Auch hier könnte man immer noch sagen, naja, das ist doch gut, weil wir ja alle davon profitieren, dass unser Wissen weltweit über Jahrhunderte, Jahrtausende, wie auch immer, zusammengetragen wurde. Und jetzt können wir aus diesem Wissen als gesamte Menschheitsgesellschaft auf diesem Planeten profitieren. Würde ich auch noch einen Haken hintersetzen. Aber jetzt wird spannend. Sobald es um Kreativität geht, also um den Entwurf neuer Dinge, dieselbe Frage hierzu nochmal, woher kommen denn diese Daten? Denn die KI an sich, naja, das ist jetzt die Frage. Ist KI kreativ oder nicht? Nur weil sie etwas Neues erschafft, jetzt muss man hart an die Definition von Kreativität gehen, ja, also etwas Neues erschaffen, jetzt macht das die KI so, wie es ja jeder andere Mensch auch tut. Also ein Künstler wird von irgendwas beeinflusst. Ja, ob er nun schreibt oder malt oder Musik kreiert, wie auch immer. Ja, die KI auch. Und das ist jetzt genau der Punkt. Wo hat die KI, ich sag's ganz direkt, wem was geklaut? Ja, und da sind einfach zum Beispiel viele Künstler, sehe ich, und ich halte Kunst für etwas extrem Wichtiges für in jeder Gesellschaft, für einen Ausdruck der aktuellen oder auch vergangenen Entwicklung einer Gesellschaft. Das ist ja ein Spiegel der Gesellschaft. Und wenn das jetzt von einer Maschine entwickelt wird, dann ist das die Frage, ob da nicht so eine Art Disconnect zur Gesellschaft entsteht, beziehungsweise wie nehmen es die Menschen auf? Na, was passiert mit den Menschen? Gesundheit, Janine. Konnte man jetzt nicht hören? Das Mikrofon ist aus, aber ich habe es gesehen.
Ich habe gerade nicht hingeguckt, aber ich sehe die Verlegenheit bei Janine, dass sie genossen hat. Ja, Alex, stimmt. Also gerade das Thema mit Kreativität, da habe ich, wo hatte ich das jetzt? Genau, ich hatte ja so eine Illustratorin getroffen, der ich irgendwann erklärt habe, dass ich Bilder auch erstellen kann, die so aussehen wie ihre. Und das ist genau das Thema, ne? Indem ich einfach sage, erstelle mir eine Karikatur im Stil von XYZ. Also ich habe die Woche für LinkedIn ein Bild generiert und habe da reingeschrieben, erstelle mir ein Bild im Stil der New Yorker Cartoons. Und es sah exakt so aus, als wäre das irgendwie so ein Bild von so einem New Yorker Cartoon. Da gebe ich dir 100% recht, Alex. Ich sehe natürlich im Sinne der Gesellschaft, sehe ich natürlich die Verbesserungen oder beziehungsweise die positiven Aspekte erstmal, ne? Also Ich hatte vorhin ja gesagt, es gibt ja diese Microsoft Responsible AI Standard. Das ist so ein Dokument, das hatte ich mir vorhin mal durchgelesen und mal recherchiert, was da drin steht. Das sind natürlich so Dinge, wo KI extrem helfen kann. Also nochmal Thema Inklusion, Sprachbarrieren, ne? Also stell dir nur vor, heute die Grundschulen, welche verschiedenen Sprachen in so einer ersten Klasse in Deutschland drin sitzen. Und da kann so eine KI extrem helfen. Einfach um Sprachen zu übersetzen zum Beispiel, ne? Oder einfach Dinge zugänglich zu machen, die vielleicht gestern noch nicht zugänglich waren. Das finde ich extrem gut, oder? Ich habe die Woche tatsächlich mal so die Grundsätze von KI erklärt und da gibt es ja das Thema Machine Learning, Alex. Ne? Und da gibt es ja ein Teil von diesem Machine Learning ist ja dieses, jetzt musst du mich verbessern, wenn ich wieder vergessen habe, das starke Lernen ist ja, nee, stopp, das war falsch, jetzt muss ich abbiegen, zurück, ich meine nicht das starke Lernen, ich meine die neuronalen Netze. So. Und genau diese neuronalen Netze, die ja bei KI quasi genutzt werden, um so eine Gewichtung herzustellen, die wird ja auch genutzt, um so Muster zu erkennen. Beispielsweise nehmen wir uns mal die Herstellung in der Medizin, Thema Antibiotika-Entwicklung oder Thema Arzneimittel gegen Krebs, was auch immer. Diese Systeme sind halt so viel schneller in der Lage, Muster zu erkennen und Lösungen herauszufinden als ein Mensch. Und das ist für mich schon im Sinne der Gesellschaft.
Mhm. Absolut, aber Janine, zurück an dich. Du stellst uns ja Fragen, du hast ja völlig recht mit den Fragen, aber jetzt bin ich auch mal gespannt, wie du das siehst.
Ja, ich bin zwiegespalten, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, die KI bietet natürlich viele ja, viel Mehrwert in verschiedene Richtungen, die ihr jetzt auch schon angesprochen habt. Aber was ich zum Beispiel letztens gelesen habe, was auch in die Richtung unseres letzten Podcasts über Cybersecurity ging, ist etwas, wo ich mich ein bisschen erschrocken habe. Und zwar, dass du theoretisch oder dass auch schon irgendwelche Leute das dafür verwenden. Und zwar ChatGPT nutzen die, um Angriffssoftware schnell zu schreiben. Und ich meine, das birgt Gefahren, ne? Also ich glaube, auf der einen Seite ja, es bietet einen Mehrwert für die Gesellschaft in verschiedene Richtungen. Da haben wir ja auch schon sehr viel in den anderen Podcasts drüber gesprochen, welchen Mehrwert KI bietet. Aber auf der anderen Seite birgt die KI auch Gefahren, weil einfach Dinge viel, viel schneller gehen und jeder, sag ich mal, das auch machen kann. Also beispielsweise mit dieser Angriffssoftware. Wenn du ChatGPT befragst und die dir schnell genau das liefert, was du brauchst, um das zu erstellen, ohne dass du vielleicht zu 100% eine Ahnung davon hast, dann kann das ja jeder Depp machen. Also, und das ist etwas, wo ich mir halt denke, das ist halt eine Gefahr. Natürlich jetzt nicht jeder. Man braucht, glaube ich, schon ein bisschen Ahnung davon. Aber wenn wir jetzt an dieses Cyber-Security-Thema vom letzten Mal denken, wo wir mit Marcel darüber gesprochen haben und wir da die enorme Zahl gehört haben in die Milliardenhöhe, was da eigentlich an, was da passiert ist. Also da stellt man sich ja schon die Frage, okay, welche Gefahren birgt denn auch ChatGPT? Und da würde ich ja, oder nicht ChatGPT, sondern KI. Und da würde ich halt schon sagen, dass das natürlich auch unethisch ist. Also gerade diese KI zu nutzen, um unethische Dinge zu tun. Und dadurch, dass wir ja auch schon gelernt haben, ganz am Anfang in diesem Satz, dass erstmal grundsätzlich keine Grenzen gesetzt sind, kann man diese Grenzen, die natürlich nicht existieren, kann man theoretisch alles damit machen aktuell. Und da wären wir wieder bei einer anderen Folge, die wir hatten mit dem EU-AI-Act. Und zwar das Ganze zu regulieren.
Ja, aber da muss ich dagegen halten. Da muss ich dir ehrlich sagen, am Feuer, mit Feuer kannst du dich wärmen, am Feuer kannst du kochen und du kannst auch jemandem das Haus anzünden. Also diese Diskussion, die ist so alt, wie es Menschen gibt. Also du wirst immer, da können wir in die Sphären der Atomenergie gehen. Du kannst ein Auto nehmen, um Sachen zu transportieren und jemanden damit zu überfahren. Also ich meine, die Story wird nie aufhören. Denn es ist ja das Verhalten, wie ich es benutze. Das ist ja meine unethische Aktion. Ich sage ja der KI, mach mir die Hacksoftware, was auch immer. Ich nehme das Feuer und verbrenne irgendwen oder was. Das ist ja dann nicht der KI vorzuwerfen. Ja, also wir können ja nicht den Schritt zurück machen und sagen, jetzt schalten wir mal die KI ab, weil man damit böse Dinge tun kann. Also das aus meiner Sicht trifft auf so vieles im Leben zu, dann, ich glaube, das bringt uns ja nicht weiter. Ich glaube, andersrum muss man es drehen, Menschen dazu zu bringen, ihnen klarzumachen, sie diese Dinge eben nicht auszunutzen. Also du wirst ja immer einen Prozentsatz von Menschen haben, die Kriminelles begehen. Das haben sie auch vor einer KI getan. Das werden sie mit einer KI tun und wer weiß, was irgendwann mal kommen mag.
Noch Alex, ne? Thema Skynet.
Noch. Genau, aber wenn es keine erstmal voll in Aktion ist, dann gibt es keine Straftaten mehr.
Ja, aber ich hab die Woche in so einem Workshop die Leute beruhigt, dass es noch ein Stück dauern wird, hoffentlich, bis die generelle künstliche Intelligenz im Negativfall quasi existiert. Aber da bin ich 100% bei dir, Alex. Das ist ja auch das Thema, sage ich mal, es gibt ja auch mittlerweile beispielsweise mal GitHub Copilot. Ne? Also du kannst ja quasi mit GitHub Copilot kannst du ja mittlerweile Software entwickeln, ohne großartig wirklich in extremer guter Softwareentwickler zu sein. So. Aber es braucht trotzdem erstmal immer noch ein Grundverständnis. Ne? Also nur wenn da draußen jemand schlecht im Kopf ist, muss er trotzdem erstmal noch relativ gut technisch begabt sein. Und ich bin der Meinung, dass diese technisch begabten Menschen auch vor KI schon Schaden hätten anrichten können. Ne? Also es gab ja diese Script-Kiddies vor ein paar Jahren. Ne? Also genau dieses Thema. Und auf der anderen Seite werden KI-Systeme, ich hatte vorhin schon mal gerade gesagt, das Thema Filter, werden auch gegen sowas quasi trainiert. Also du kannst ja gerne mal versuchen, Janine, was du mit deinem System mittlerweile anstellen kannst, aber viele Antworten wirst du teilweise gar nicht bekommen. Dann gehe ich eher nochmal einen anderen Schritt in die andere Richtung und gehe nochmal zurück auf dieses Paper, was ich vorhin gelesen habe. Da gab es so 6 Prinzipien, die eine faire und verantwortungsbewusste KI quasi mitbringen muss. Und eines davon ist zum Beispiel Transparenz. Das andere ist Sicherheit. Ne? Beim Thema Sicherheit, du weißt gar nicht, wie viel da draußen gerade auch passiert im Thema, nicht Reverse Engineering, aber jetzt habe ich das Wort vergessen, also quasi das Jailbreaking von ChatGPT. Das finde ich viel, viel krasser, sowas. Ne? Also Du musst nämlich auch aufpassen, Janine, wenn du jetzt quasi deine Kundendaten die ganze Zeit oder Kunden-E-Mails bei ChatGPT reinwirfst, da gibt es Leute draußen, die haben schon versucht, das ChatGPT umzudrehen und diese Daten wieder rauszuspucken. Also auch das hat funktioniert. Da gab es, glaube ich, ein Experiment von so einer amerikanischen Uni. Da haben Professoren oder wer auch immer, so Wissenschaftler oder intelligente Menschen, die haben mal versucht, quasi das ChatGPT die Daten wieder ausspucken zu lassen. Und da kamen teilweise ganze E-Mails raus. Also komplette E-Mails mit Absender und was auch immer. Deswegen auch hier Vorsicht, was man da quasi eingibt, weil ChatGPT ist nicht unbedingt sicher.
Nee, definitiv nicht. Was ich mir jetzt zum Beispiel auch gedacht habe, ist, ich habe das mal für mich jetzt gerade in Richtung Ethik in zwei Bereiche unterteilt. Also ich habe einmal gesagt, dass auf der einen Seite, es liegt nicht am System, ne, das war ja auch der Einstiegssatz, sondern es liegt einmal am Datengeber, das heißt an demjenigen, der die KI mit Daten füttert. Das heißt, welche Daten kommen denn wirklich auch in dem System rein? Das hatten wir auch ganz am Anfang, auch mit den Vorurteilen und so, dass man da halt auf der einen Seite drauf achten muss, welche Daten gebe ich überhaupt in das System rein? Und auf der anderen Seite auch am Anwender. Das heißt, das waren jetzt so für mich die beiden Punkte, die ich hier mir notiert habe, dass ich halt auf der einen Seite sage, okay, also Ethik fängt schon beim Datengeber an und hört auch beim Anwender in einer gewissen Weise auf. Das heißt, dass man da natürlich als Datengeber drauf achten muss und natürlich auch als Anwender drauf achten muss. Wie denkt ihr darüber?
Also beziehungsweise hast du ja genau das, was du gerade gefragt hast, haben wir ja die ganze Zeit schon besprochen, oder? Also es gibt diesen Begriff Shit in, Shit out.
Garbage in, Garbage out. Klingt netter.
Ja, Garbage in, Garbage out. Aber nicht nur Garbage in, Garbage out, sondern auch der Anwender. Also es kann ja auch was Gutes, sage ich mal, reingegeben werden als Daten und es kann vielleicht was Schlechtes dabei rauskommen. Ne? Also kommt ja auch ein bisschen auf den Anwender an. Derjenige, der dann die KI-Software dann anwendet, kommt darauf an, was er dann da beispielsweise für eine Prompt schreibt, welche Fragen er stellt, wie er das Ganze verpackt, ist natürlich da, an der Stelle kann es auch unethisch werden.
Aber inwiefern unethisch? Also ich gebe dir recht, quasi Prompting muss gelernt sein, sollte gelernt sein, deswegen gibt es jetzt mittlerweile auch so viele Workshops da draußen für Prompting. Je genauer du der KI sagst, was du haben willst, desto besser ist natürlich die Ausgabe. Und im besten Falle nimmst du dir auch Zeit für diese Geschichte. Aber was hat das jetzt mit Ethik zu tun? Da komme ich nicht drauf.
Für was du das verwendest. Also ne, wie, das habe ich ja eben das Beispiel gebracht mit Cybersecurity. Wenn du eine KI dafür verwendest, um kriminelle Dinge zu machen, dann ist das definitiv unethisch. Das heißt, dann ist der Anwender aber unethisch, weil er das natürlich dann da eingibt.
Richtig.
Deswegen habe ich gesagt, ich habe es halt in diese zwei Bereiche unterteilt. Datengeber, derjenige, der die Daten da einpflegt und darauf eigentlich schon achten muss, welche Daten dann wirklich auch in der KI dann vorzufinden sind. Aber auf der anderen Seite auch der Anwender. Wenn der Anwender diese Software, diese KI ausnutzt, um kriminelle Dinge zu tun, ist das in meinen Augen definitiv unethisch.
Ja, klar. Also wie mit einem Gewehr. Du kannst ein Gewehr nutzen, um dich zu verteidigen oder jemanden anzugreifen. Also, ja, oder Thema Script-Kiddies. Also natürlich, es liegt immer erstmal an dem Mensch. Ne? Und das, ich sag mal, deswegen, es gibt aber vorhin gelesen, der Mensch steht immer im Zentrum oder sollte immer im Zentrum stehen bei diesen ganzen Diskussionen. Und sowohl ins Positive als auch ins Negative. Also positive Richtung, der Mensch sollte im Zentrum stehen, um quasi eben solche Sachen wie Inklusion zu verbessern. Aber der Mensch sollte auch im Zentrum stehen, um Software nach ethischen Handeln quasi A zu entwickeln und auch zu verwenden. Ich habe vielleicht noch ein Beispiel in die Richtung. Ich habe die Woche auch einen LinkedIn-Beitrag gepostet, weil das hatte ich irgendwo gelesen. Vielleicht habt ihr, Alex, hast du bestimmt auch gelesen irgendwo. Und zwar Amazon Fresh. Amazon Fresh hat ja diese, ich nenne sie mal KI-Stores. Sind wahrscheinlich gar keine KI-Stores, sondern irgendwelche Bilderkennungs- oder was auch immer Stores. Ne? Die haben ja quasi, die sind letzte Woche aufgefallen, weil da gab es so einen Artikel. Die Überschrift fand ich witzig, ohne sie irgendwie rassistisch zu meinen. AI ist gleich actually Indians. Ne? Weil natürlich diese Stores von Amazon, die sollen sich ja dadurch auszeichnen, dass du reingehst, deine Sachen in den Korb legst und wieder rausgehst und einfach die Sachen abgebucht. Und dieses nahtlose Einkaufen ist wohl jetzt nicht ganz so nahtlos, wie es Amazon da verkauft hat. Ne? Also ich habe da jetzt verschiedene Berichte gelesen und ich habe mir da auch schon eine Meinung gebildet mittlerweile, weil ich sag mal, diese Trash-Zeitschriften oder Trash-Artikel, die haben natürlich sehr schnell erstmal das Thema KI in den Dreck gezogen, nach dem Motto, ja, das ist ja gar keine KI, da sitzen Leute hinter dem Regal und drücken auf den Knopf, wenn jemand eine Butter rausnimmt. Ne? Das ist ja aber gar nicht so, sondern irgendwie insgesamt sollen, glaube ich, 1000 indische Mitarbeiter von Amazon da angestellt geworden sein oder sind vielleicht noch, die quasi diese Prozesse, diese automatischen Prozesse, ja, was soll man, optimieren, trainieren. Also die sind eingesetzt, um das Modell zu trainieren dahinter, um quasi Korrekturen vorzunehmen. Und irgendwie ist es wohl so, dass sie wohl noch bei 70% aller Einkäufe da eingreifen mussten. Das ist diese Geschichte. Aber in dem Menschenbild da draußen, durch die Medien verzerrt so ein Stück weit, ist es natürlich die schädliche KI, Amazon nimmt die Leute aus und. Ne? Das ist diese, was da draußen quasi kommt. Und Alex, wir hatten vor ein paar Folgen mal in diesem Buch über das Buch gesprochen hier, die Coming Wave oder die Incoming Wave. Ne? Da hatte ich auch so eine schöne Szene drin. Da hat er gesagt, er war irgendwo im Silicon Valley und hat dort verschiedene Investoren gewarnt vor einer Szene der Simpsons, wo die Simpsons mit Mistgabeln auf die Straße gehen und irgendwie gegen Technologie irgendwie demonstrieren.
Und genau dieses
Bild dieser Menschen mit Mistgabeln auf der Straße fördert natürlich solche Artikel. Ne?
Ja, aber da kann man ja auch wieder diskutieren drüber. Also ist das jetzt schlecht, dass Amazon in Indien 1000 Jobs bereitstellt? Ja, die Frage sind ja jetzt die Arbeitsbedingungen dort. Das wäre eher das Thema. Also werden diese Menschen ausgebeutet? Darüber kann man sich dann unterhalten in der Ethik. Aber erstmal die KI durch Menschen zu trainieren, sehe ich jetzt nichts Negatives drin. Ob mir jetzt per Kamera einer beim Einkaufen zuguckt oder nicht, in meinem Penny hier gegenüber sind auch Überwachungskameras. Stört mich nicht.
Ja, ich glaube, wenn ich es unethisch einschätzen würde, ist das Thema, wie es Amazon verkauft hat. Ne? Weil Amazon hat halt verkauft, dass diese Stores komplett automatisiert laufen, ohne Menschen quasi einzusetzen. Ne?
Und ja, guck halt dir Gemini an. Google Gemini war doch dasselbe. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dieses Fake-Video und so weiter. Ich meine, das hast du immer. Das ist die Autoverkäufer, Tesla und Co. erzählen dir, was die Autos alles Tolles können und dann können sie es doch nicht. Und also das sehe ich jetzt nicht. Das ist moralisch verwerflich, aber jetzt im Kontext mit der KI sehe ich das nicht. Also da können wir uns auch drüber unterhalten, war es moralisch verwerflich, dass OpenAI, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Menschen bezahlt hat, diese Clickworker, die sich alles Mögliche an Schmuddelsachen anschauen mussten, damit wir in der nördlichen Hemisphäre alle glücklich sind und nicht mit so einem Dreck beworfen werden von der KI, ist auch moralisch sehr zweifelhaft. Ja, also kann man lange diskutieren. Ich hätte aber eine Frage an euch aus einem ganz anderen Gesichtspunkt, nämlich der ethische Aspekt der KI hinsichtlich des Gebrauchs und Verbrauchs der KI. Also ich will auf Umweltaspekte hinaus. Denn das wird auch unterschätzt. Denn meiner Meinung nach ist das ein Side-Effekt der KI-Nutzung. Ja, wir machen irgendwelche blödsinnigen Abfragen und machen uns aber keine Gedanken darüber, was das wirklich für einen ökologischen Impact hat. Denn wie viele Serverfarmen da auf der anderen Seite der Welt angeschmissen werden, wie viel Rechnerleistung dahinter steckt und damit überhaupt erstmal die ganze Hardware, die Infrastruktur vorhanden ist, was dafür produziert werden musste. Das muss man bitte auch mal sehen. Also im Gesamtkontext der Gesellschaft ist für mich da eine ethische Frage, ist das nötig? Ja, auch wieder ganz lange Diskussion, Riesenthema, aber das ist auch ein ethischer Punkt.
Da steigen wir natürlich jetzt auch sehr stark auch in Richtung 5G beispielsweise ein, ne? Oder Netflix streamen. Also ist halt auch die Frage, ne? Ist das dann ethisch vertretbar, wenn man dann, keine Ahnung, sehr viel Zeit mit dem Stream verbringt und gleichzeitig allerdings der ökologische Fußabdruck sehr, sehr groß dann ist. Ich meine, das steckt ja alles dahinter, genauso 5G-Ausbau, ne? Da habe ich mal ein Projekt gehabt in Richtung ESG-Kriterien, wo es nämlich auch genau darum ging, was macht eigentlich der Ausbau von 5G mit dem ökologischen Fußabdruck? Und das könnt ihr gar nicht glauben, aber unglaublich viel. Also es hat einen unglaublichen Impact, alleine die ganzen Rechenzentren, die gebaut werden und allem drum und dran. Ne? Und ob das, ja, auf der einen Seite, das vergisst man so ein bisschen immer bei dem Thema, was natürlich auch in Richtung moralisch vielleicht nicht ganz korrekt geht. Das heißt, unethisch, ja, ist auf jeden Fall eine Frage. Ne?
Aber Alex, da halte ich ein Stück weit dagegen, weil auf der einen Seite, also natürlich, was du jetzt gerade hast, ne, wir haben ja immer wir sind ja gerade am Anfang der Entwicklung dieser KI-Geschichten, sage ich mal. Also dieser ich nenne sie mal Trend-KI-Geschichten. Jetzt, wo du, wie früher, wo quasi jeder ein Touch-Telefon haben wollte. Ne? Und wir sind ja, was jetzt auch aktuell Fakt ist, in den letzten Jahren hast du halt, um KI-Systeme betreiben zu können, sehr krasse GPU-Einheiten gebraucht. Ne? Du hast so klassische Serverfarmen mit Grafikkarten gehabt und solche Geschichten. Ne? Thema Bitcoin-Mining zuletzt. Ne? Und da sind wir jetzt schon auf dem Weg, wo sich jetzt, sage ich mal, gerade so Hersteller wie Nvidia, Microsoft hat letzte Woche angekündigt, seine eigenen AI-Chips herzustellen quasi, wo auch andere Wege genommen werden quasi, die sehr viel effizienter sind. Wir werden hier relativ schnell, Thema Moore'sches Gesetz, ne? Hieß das so der Mann? Oh Gott, Alex. Moore'sches Gesetz. Janine, Chili-Frage. Was ist das Moore'sche Gesetz?
Das ist gemein.
Alex,
schnell die KI-Fragen, Janine, los! Also, Alex, kleiner Tipp: Herr Moore war Mitgründer von Intel. Vielleicht hilft das auf die Sprünge. Es geht um die Anzahl von Transistoren. Sehr, wie ich schneller bin als Google. Ich sag's mal extra langsam. Janine hat schon einen Krampf im Gesicht. Sie liest schnell. Ich muss das gleich so audiomäßig wie am Radio. Und er schießt ins Tor!
Hallo, ja. Wie schnell hast du getippt, Janine? Mensch, die. Pass auf, vielleicht, die verdoppeln, die Anzahl der Transistoren verdoppeln sich alle 24 Monate. War das das?
Ja, und das war aber eine Exponentialfunktion, das heißt, die Zahlen nahmen dann ab. Das war seine ursprüngliche Vorhersage in den 60er Jahren, aber es wurde entsprechend mehr in immer kürzerer Zeit.
Genau. Es hat zwar, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen stagniert, das lag aber eher ein Stück weit an der Nichtverfügbarkeit von Rohstoffen, glaube ich.
Ja, und auch an dem technischen Problem der Breite, dass man eben bei den 5 Nanometern das Problem hat der Atomgröße, dass du dann Elektronenübersprünge hast und die gesamte Rechenmethodik zusammenfällt.
Aber die aktuellen Apple-Prozessoren haben wie viel? 2-3 Nanometer, glaube ich?
5, man ist noch bei 5. 3 wird noch entwickelt.
Sicher? Okay, pass auf. Aber warum ich eigentlich dagegen halten wollte, nämlich genau aus diesem Grund. Also diese Chips, die du benötigst, das sind halt nicht mehr solche krassen Grafikkartenformen, sondern, sage ich mal, in Zukunft vielleicht sehr viel effizientere Prozessoren, die KI quasi benötigt. Und was da auch noch dazu kommt, diese Chips, die da entwickelt werden, die sind jetzt noch teilweise in den riesigen Serverformen da draußen. Und wir haben ja noch einen Trend, Thema KI oder AI in the toast, ne? Nenne ich das mal so. Also du wirst irgendwann auf deiner Tiefkühlpackung Pizza stehen haben, powered by AI. So dass quasi diese KI-Chips überall in diese on-device, also in dein Device reinkommen. Ne? Also du hast bald irgendwann einen Toaster, der AI-powered quasi unterwegs ist. Meine Waschmaschine unten ist es beispielsweise schon. Ne? Ich weiß zwar nicht, was die mit AI macht, aber da steht drauf AI-powered. Und hier Google, genau, die haben doch dieses neue, nicht Google, sondern Samsung, hat ja das neue Galaxy vorgestellt. Wo du ja in der letzten Folge extra noch gesagt hast, dass du jetzt quasi solche In-Device Calls machen kannst oder Übersetzungen, ne? Simultane Übersetzungen. Und deswegen sage ich, schon allein aus diesem Grund ist es gerade jetzt aktuell, ist es ein Thema, dass wir sehr viel Treibhaus, glaube ich, dadurch gerade produzieren. Aber KI wird uns auch helfen, dieses Treibhausgas wieder zu vermeiden. Da habe ich mich parallel mal gegoogelt hier und laut einer Studie hat nämlich KI ein riesiges Potenzial, die CO2-Produktion einzusparen und zwar bis 2030 um 1,5-4%, nur durch KI. Oder anderes Beispiel, mit Luftaufnahmen Wald schützen, dass du quasi illegale Rodungen vermeidest und.
Ja,
Studie? Sorry.
Wie bitte?
Welche Studie?
Fraunhofer, komm, ich bin bei Fraunhofer. Das sieht sehr, okay. Ja. Ich lese nicht weiter. Pass auf, ich lese es laut vor für Alex. Laut einer Studie von Microsoft und PwC hat KI das Potenzial.
Also, ja, das ist richtig. Das ist, auf dem Web Summit habe ich das schon mitgenommen. Ja. Das hatte dort die Verantwortliche von Microsoft aus Seattle kommend dort vorgestellt. Das ist auch alles richtig, bestreite ich nicht. Trotzdem muss man mal die folgende Dimension sehen. Allein der Elektroschrott, ich rede noch gar nicht von der Verwendung, also sprich dem Strom und der Produktion des Stroms, sondern allein der Elektroschrott, ja, der wird sich verdoppeln auf 120 Millionen Tonnen bis ins Jahr 2025, also gerade mal 2050, Entschuldigung, gerade mal 25 Jahre entfernt von jetzt. Und 120 Millionen Tonnen haben natürlich auch eine Auswirkung auf entsprechende Emissionen. Ja, also auf vielen Leveln plus dann der Stromverbrauch. Also natürlich wird die KI auch helfen, Lösungen zu finden, wie man die CO2-Komponente da entfernt oder reduziert, besser gesagt, entfernt wäre schön, reduziert. Aber das steht nicht in derselben Dimension. Und da sind wir wieder bei der Kernfrage, ist das, was wir hier so tun, ist das nötig? Also wo bringt es die Menschheit netto weiter? Ja, dieses ganze Wachstumsgetriebene, weil das ist ja immer das Argument, wenn wir es nicht machen, macht's ein anderer. Also dieses der klassische Grund, warum man so weitermacht wie bisher und noch einen drauflegt. Und da sehe ich eigentlich das größte Dilemma, aber das trifft ja nicht nur auf die KI zu, das ist ja in allen
Wirtschaften. Ich wollte gerade sagen, also wenn jetzt die KI nicht entwickelt wäre, dann wären es wahrscheinlich Telefone, sage ich mal, oder was auch immer da an Elektroschrott.
Natürlich, natürlich. Aber es ist halt, mir geht es ja nur darum, auch mal jeden, der hier zuhört, dafür zu sensibilisieren, dass es nicht einfach hier auf dem Bildschirm irgendwas Nettes passiert. Ja, da steckt eine ganz enorme Rechenpower dahinter, die auf ganz enormen Rechnern erstmal geschaffen werden muss. Ich habe übrigens parallel gerade mal nachgeschaut, TSMC produziert die 3-Nano-Chips in diesem Jahr. Also sie werden dieses Jahr ausgerollt erst. Okay. Und das werden auch erstmal langfristig gesehen wohl die kleinstmöglichen sein, die baubar sind nach heutiger Technologie. Aber da hilft uns die KI auch wieder weiter, dieses Problem zu lösen. Ja, das ist eben ein physikalisches Endproblem, das aber eine KI eben ja lösen kann. Da sind wir wieder beim Punkt. Du kannst jetzt auch argumentieren, naja, eventuell löst oder heilt oder ist über die KI Krebs heilbar und alle möglichen anderen Krankheiten. Alles vollkommen richtig. Die Ernährungslage der Welt wird steigen und. Aber es ist immer die Frage der Balance und was so nötig ist. Ja, und darauf wird es keine finale Antwort geben.
Das ist schön gesagt. Bei Balance fällt mir ein, weil du gerade von so viel Elektroschrott geredet hast. Ich habe zuletzt so sehr viele Dokumentationen über diese Flat Earther gelesen. Da muss man ja aufpassen, auf welche Seite der Erde man diesen ganzen Elektroschrott legt, nicht, dass die ins Unterschied kommt, oder?
Damit ein Tipping Point nicht erreicht wird. Oh.
Genau. Also das muss gleich mal. Oh, Janine, deine Augen, was hast du jetzt gerade gedacht? Um Gottes Willen, wo geht's wieder hin? Aber das passiert, wenn wir hier wieder im Mode sind.
Quatsch. Aber ich guck mal, Thorsten, in deine Richtung. Du hattest nämlich bei der Vorbereitung eben bei unserem kleinen Vorabgespräch gesagt, du hast eine Chili-Frage vorbereitet und bin schon die ganze Zeit gespannt, welche Chili-Frage du vorbereitet hast.
Das stimmt. Da müssen wir jetzt natürlich den Jingle abwarten, oder? Also hier kommt meine Chili-Frage der Woche.
Frage der Woche.
Die Chili-Frage der Woche, und die hast du vorhin selbst schon ein Stück angeteasert, Janine. Du hast nämlich vorhin gesagt, ich habe eben mal Copilot gefragt. Welchen Copilot hast du denn eigentlich gefragt? Den Copilot von Microsoft 365, der an deinem Arbeitsunternehmen bereitgestellt wird? Oder den Copilot kostenlos?
Kostenlos.
Ah, okay. Okay, aber trotzdem stelle ich meine Chili-Frage, nämlich, das ist mir die Woche eingefallen, weil wir da Organisationen quasi beraten haben über die Einführung ChatGPT versus Copilot. Und da ist mir die Frage aufgekommen, weil das bei den Teilnehmern selbst aufgekommen ist, die Frage, wer bekommt denn jetzt eigentlich bei uns diese Copilot-Lizenz? Und da habe ich mir versucht, das mal so ein bisschen auszuformulieren. Jetzt ich stelle mal die Frage, ist es gerecht, bei gleichen Gehältern innerhalb eines Teams einigen Teammitgliedern die Möglichkeit von künstlicher Intelligenz wie Copilot und Co. bereitzustellen und den anderen nicht? Das heißt, du kannst deine Arbeit sehr viel schneller und effektiver machen, bei gleicher Bezahlung wie der andere. Ist das gerecht oder fühlen sich die anderen Kollegen da extrem benachteiligt?
Also da wäre meine Antwort oder einfach nur mein Bauchgefühl, das, was mir jetzt als erstes auch in den Kopf kam, Gesetz der also Gleichgerechtigkeit, ne? Also wenn du es ein paar, wenn alle gleich verdienen, alle das gleiche Level haben und alle auch eigentlich Copilot nutzen sollten oder können oder es einen Mehrwert für die liefert, dann würde ich sagen, Gesetz der Gleichgerechtigkeit, eigentlich sollte es dann vielleicht sogar jeder bekommen. Also wäre jetzt einfach nur eine rein ethische, moralische Antwort von mir.
Mhm. Ja, die Kernfrage, die man sich dabei immer stellt, nämlich die Organisationen, die stellen sich die Frage, das kostet natürlich auch einiges, ne? Also, wenn du mal ein Unternehmen hast, was 1000 Mitarbeiter hat, da bist du ja bei 30 Euro pro Lizenz bei enormen Lizenzkosten, die du auf einmal bezahlen musst.
Das ist natürlich eine Grenze, die, sage ich mal, dann hier die Ethik schlägt. Wenn ich jetzt rein ethisch denken würde, würde ich sagen, jeder sollte einen Zugang dazu bekommen. Ne, wenn ich jetzt einfach mal sage, okay, ja, es wäre unfair, es nicht zu tun. Aber natürlich, Kostenfaktor ist ein Faktor, der das Ganze ein bisschen eingrenzt. Eine Organisation kann natürlich dann in deinem Beispiel nicht 3000 Leuten gleichzeitig eine Co-Pilot-Lizenz geben, sondern macht meistens dann irgendwelche Pilotgruppen, die dann damit starten, oder die machen es von der Position abhängig oder vom Gehalt abhängig, um jetzt nicht die Kosten so stark zu haben. Aber Alex, du nickst, du, was ist deine Meinung?
Ach ja, ich stimme euch zu. Es ist einfach, das geht so ein bisschen zurück in die Anfangsunterhaltung im Sinne von Wissen und auch Ethik grundsätzlich. Also worauf hat ein Mensch ein Anrecht, einen Zugriff zu nehmen? Oder warum unterscheidet den einen was aufgrund von irgendeiner Qualifikation vom anderen, dass er dann mehr Rechte hat, nur weil er, naja, mehr verdient, eine höhere Position hat? Naja, auch hier, das können wir auch in die Tiefe und Breite diskutieren. Wir haben in Deutschland eine Zweiklassengesellschaft, was das Kranksein betrifft. Du hast einen Schnuppen, ich habe einen Schnuppen. Du bist gesetzlich versichert, ich bin privat versichert. Also bin ich Mensch erster Klasse und komme vor dir dran und werde vor dir behandelt. Nicht mit dem Mikrofon werfen, Janine, das habe ich genau gesehen. Nein, aber Spaß beiseite. Das ist ein auch so ein grundsätzliches Dilemma. Ich finde es befremdlich.
Ich glaube, ich habe mir selber beim Aufschreiben der Frage schon eine Antwort dafür quasi bereitgelegt. Nämlich, dass es quasi bei der Einführung solcher Tools, und es hat jetzt nichts mit Copilot zu tun, ne, weil Copilot kostet aktuell, glaube ich, roundabout 30 Euro. Aber auch ChatGPT for Enterprise kostet Geld. Ne, also das ist unabhängig von welchem Tool wir jetzt reden. Es bedarf einer Strategie, auch einer Strategie bei der Einführung dieser KI-Tools und eine Transparenz der Entscheidung. Also ich sag mal, damit kann man dieses ethische Dilemma da quasi lösen, indem man sagt, okay, die Sales-Abteilung da drüben im Gebäude XYZ, die hat erstmal Copilot bekommen, weil sie gerade aktuell so viele manuelle Arbeiten haben, die sie ungefähr 1 oder 2 Wochen pro Monat kostet. Und das, wenn man das transparent quasi mitgibt, ne, dann kann man quasi diese Ethik umgehen. Ne? Oder genauso, wir haben, sage ich mal, du hast einen Mitarbeiter mit einer Behinderung, weil wie auch immer diese Behinderung aussieht. Und wenn die KI quasi dabei helfen kann, da eine Inklusion zu schaffen, um diese Mitarbeiter quasi mit an dem Arbeitsalltag also mit teilhaben zu lassen und sie genauso effektiv quasi im Vergleich zu jemandem ohne KI dastehen zu lassen, dann kann man das auch transparent darstellen, warum das stattgefunden hat. Ja. Menschen mit Beeinträchtigung. Okay, Janine, dankeschön.
Wenn wir schon eine ethische Folge aufnehmen.
So, das ist meine Antwort auf meine eigene Chili-Frage.
Ja, aber total spannend, ne? Weil das ist ja auch immer die Frage, wenn wir jetzt an ein System denken, wie viel Kosten werden eingespart, dadurch, dass man es einsetzt? Und wie viel ist es dann am Ende? Also ist das in der Balance? Spart man auch vielleicht sogar mehr Kosten oder spart man mehr ein, dadurch, dass man es einsetzt, als es selbst kostet? Das ist ja immer die Frage, die man sich da stellen muss. Und deswegen auch, ja, ich denke mal, das sind alle Unternehmen, die sich das gerade auch genau diese eine Frage stellen. Ne? Wer kriegt eigentlich jetzt die erste Lizenz in Richtung KI-Systeme? Wer kriegt die erste Lizenz in Richtung Copilot? Sind das alle Mitarbeiter oder sind es erstmal nur Gruppen, Pilotgruppen oder gewisse Teilbereiche?
Die Frage kann man ja auch sich ein Stück weit stellen, was da gerade für eine Situation herrscht in den Unternehmen. Also ich habe ja auch schon einige Dinge da draußen gehört, einfach mal bei Umfragen in Workshops, die wir so machen. Und da bekommt man als Antworten, für was benutzt ihr heute eigentlich schon KI? Und da kommen wirklich kreative Geschichten schon zurück, weil Menschen finden ja quasi gute Lösungen für ihre Probleme. Nur das Problem ist, dass sie die guten Lösungen eventuell in ChatGPT finden. Ne? Und wenn man dann aufklärt darüber, was eigentlich passiert, wenn man jetzt diese Kunden-E-Mail nach ChatGPT schiebt, ne? Dann hat man, also Thema Schatten-KI. Ne? Schatten-IT hieß es früher, sag jetzt mal, das heißt heute Schatten-KI. Wenn man das nämlich ganz schnell auflösen will, dann kann man sich auch die Frage stellen, dass man es vielleicht lieber komplett einführt. Hat jetzt weniger mit meiner Chili-Frage zu tun, aber das sind wir beim Thema, wie führt man solche, wann führt man solche Systeme ein?
Ich hätte da vielleicht nochmal eine andere Frage. Ich würde mal behaupten, das ist auch eine Chili-Frage in Richtung so grundsätzlich für Unternehmen, ob Unternehmen KIs einführen sollen, um damit Arbeitsplätze abzubauen. Also sprich, effizienter zu werden, Geld zu sparen, am Markt bestehen zu bleiben. Ja, wo es dann wirklich darum geht, wenn wir es nicht machen, sind wir weg vom Markt. Wir haben 1000 Mitarbeiter, wir entlassen 300, denn die KI kann diese Arbeitsplätze ersetzen. Weltweit sind das ja rund 300 Millionen Menschen, die davon betroffen sein werden in den nächsten 2 Jahren. Das muss man sich schon mal geben. Also diese Frage ist keine hypothetische, das ist eine tatsächliche.
Wie steht ihr dazu? Das wird passieren, 100%. Aber hier sehe ich die Verantwortung halt bei den Firmen. Ne? Also ich als Firma muss hier quasi im Prinzip eine Entscheidung treffen, wie gehe ich mit diesem Dilemma um. Und wenn, ich sage mal, wenn ich einen Mitarbeiter von einer Arbeit erlöse, die heute eine KI machen kann, die dadurch mich effizienter und dadurch mehr Kosten sparen lässt, die Kosten spare ich ja im Prinzip erstmal im ersten Schritt nur, indem ich den Mitarbeiter quasi nicht mehr bezahlen müsste. So. Im zweiten Schritt kann es ja aber sein, dass die KI das noch 5-mal schneller macht als der Mitarbeiter. So, dann spare ich ja quasi schon 5-mal das Gehalt von diesem Mitarbeiter. Aber, Alex, bitte unterbrech mich, wenn ich Gedankenprobleme hier habe, aber jetzt muss man als Firma hergehen und kann sagen, okay, jetzt habe ich quasi 4-mal das Gehalt von dem Kollegen eingespart. Jetzt suche ich mir eine sinnstiftendere Tätigkeit für diesen Menschen. Ne? Und das muss quasi in der Verantwortung der Firmen liegen, dass man gerade dann mit diesen Leuten, die dann frei geworden sind, andere wert- und sinnstiftende Tätigkeiten macht im Unternehmen. Also die zu entlassen, finde ich schlimm.
Ja, also das ist halt genau das. Wenn du am Anfang diese Frage gehört hast, habe ich direkt gedacht, okay, unmoralisch. Menschen entlassen. Ne? Das ist direkt, jetzt reden wir wieder über das Thema Ethik, ist direkt unmoralisch. Aber die Frage ist natürlich, wie kannst du mit diesem Dilemma, ne, das ist ja auch das, was Thorsten gesagt hat, schließe ich mich zu 100% an. Wie kannst du damit umgehen, dass es nicht so unmoralisch ist, dass du einfach nur Leute entlässt und Mitarbeiterinnen entlässt, sondern dass du halt wirklich schaust, wie kann man diesen Weg gut gestalten? Das heißt, Schulungen in eine gewisse Richtung, vielleicht zur Anwendung von KI oder sonstiges, eine Umschulung. Oder vielleicht wollen die sich auch woanders weiterentwickeln, das heißt neue Perspektiven aufmachen. Das ist halt die Frage. Wie kannst du mit diesem Dilemma als Organisation gut umgehen?
Also menschlich und moralisch argumentiert, eins mit Sternchen, wenn ich jetzt eine Note drauf geben müsste, bin ich voll bei euch. Die Realität, behaupte ich, sieht anders aus. Weniger vielleicht in unseren Breitengraden. Wir haben ja nun ein paar Sozialsysteme, die das eben nicht so einfach machen. Aber in anderen Ländern, siehe USA und so weiter, da ist das definitiv der Fall. Hire and fire, ja, du bist nächste Woche deinen Job los und hast dann auch nichts mehr. Muss man eben auch so ganz brutal und real sehen. Die Frage ist hier eine andere, glaube ich, denn die Unternehmer, also die Definition eines Unternehmens ist ja die Gewinnabsicht, Gewinnerzielungsabsicht. Darum macht man die ganze Nummer. Und wenn ich jetzt an meinen Mitbewerber denke, der das machen könnte, naja, dann bin ich ja blöd, wenn ich nur einen Tag warte, diese Entscheidung zu treffen. Also es kann mir rein betriebswirtschaftlich gesehen, konkurrenzdenkend, nicht darum gehen, meine Mitarbeiter zu halten. Also ich denke nicht so, ja. Ich sage nur vom Grundsatz her, rein betriebswirtschaftlich gewinnorientiert. Das heißt, hier muss der Staat einschreiten. Und ich glaube hier, und das ist der Punkt, wo dann eine Regulatorik seitens des Staates nötig ist. Und da würde ich vorschlagen, es ist nicht meine Idee, ich gebe sie weiter von anderen klügeren Köpfen als meiner, zu sagen, dass man sowas wie eine KI-Steuer einführt, dass man sagt, dieser Effizienzzugewinn, den man da hat, und den kann man ausrechnen, der wird höher besteuert, dass man dann auf die Art und Weise die Menschen, die dadurch arbeitslos werden, die eben, Janine, wie du sagst, keine Umschulungen erfahren würden, die das Unternehmen nicht weiter beschäftigen kann, ja trotzdem noch bezahlen kann, denn die müssen ja schließlich weiterleben. Ja. Und auf die Art und Weise würde man, wenn alle mitmachen, natürlich eine gewisse Balance hinbekommen, in der Theorie.
Genau. Und genau das ist der Punkt. Also, weil die Idee, die du hast, die geht ja auch in die Richtung, sage ich mal, bedingungsloses Grundeinkommen beispielsweise. Ne? Das könnte ja eine Lösung sein für dieses Thema. Hat Janine jetzt gerade so ein Pausezeichen gemacht? Ich habe, Janine, du bist übrigens in der Kamera von der Seite, also deswegen sieht man deine Zeichen nicht 100%.
Aber ich vermute, das hieß Timeout.
Ja,
aber ich wollte mal ein neues Fass aufmachen.
Nein, lass mich
erzählen. Das ist mein Lieblingsthema.
Dann lass mich diesen Gedanken noch ganz kurz zu Ende bringen. Der Punkt ist einfach der, dass das am Anfang in einem guten Gedanke startet, aber in einem schlechten enden wird. Dieses Szenario kann ich dir jetzt schon besiegeln. Am Ende wird es so sein, dass die Steuer zahlen, die nicht den Gewinn einholen über diese KI-Einsparungen. Das ist das, was ich befürchte. Und damit schadest du diesem ganzen Sozialsystem noch mehr. Aber ich bin ja Gott sei Dank nicht in der Politik, um mir darüber Gedanken machen zu müssen. Ich helfe nur den Firmen da draußen, mit KI Geld zu sparen.
Janine, war das jetzt ein schönes Schlusswort?
Ja, definitiv. Also ich glaube, was wir gemerkt haben oder was ich jetzt auch gemerkt habe während der ganzen Folge und dem Gespräch mit euch, ist, dass gerade die Ethik noch Fragen über Fragen aufwirft. Also ich habe das Gefühl, das ist halt ein Thema, was uns definitiv begleiten wird, was immer intensiver sein wird, auch in Zukunft. Was immer mehr in den Vordergrund rücken wird, ist das eigentlich ethisch, was wir hier machen? Wie können wir das Ganze eigentlich ethischer gestalten? Ne, welche Möglichkeiten gibt es? Und da haben wir ja auch in der Folge auch schon mal über den EU-AI-Act gesprochen und allem drum und dran. Aber ich glaube, das sind einfach noch sehr viele unbeantwortete Fragen, die wir auch aktuell zwar diskutieren können. Wir können Lösungen vordenken. Die Frage ist aber, was wird dann in Zukunft auch passieren? Ne, und das können wir alle nicht vorhersagen. Aber ja, spannendes Thema. Vielen, vielen Dank. Guck mal in eure Gesichter rein. Seid ihr zufrieden?
Immer. Also dieses Thema kann man, glaube ich, noch in epische Breite treten.
In ethische
Breite, das war ein neuer Begriff. Danke, Thorsten, sehr gut. Oder auch überstrapazieren, aber da ist nicht das letzte Wort zugesagt. Und vielleicht können wir mal noch eine Folge aufnehmen und uns mal jemanden, der sich damit auskennt, konkret so in Richtung Deutscher Ethikrat, um mal ganz oben anzufangen, mal nachfragen, ob man hier jemanden bekommen kann, der dazu auch ein paar Takte zu sagen hat.
Alex, dieses To-Do gebe ich dir
sehr mit. Gerne.
Dieses To-Do gebe ich dir mit, jemanden zu finden. Im Übrigen noch vielleicht ein Abschlusssatz dazu vielleicht noch. Das ist eigentlich gar kein Abschlusssatz. Ich mache kein neues Thema auf. Sorry dafür, Janine. Aber mir ist es wirklich in den Kopf geschossen, dass ich während des Studiums 2005 oder 2001, von 2001 ab habe ich ja studiert, da hatte ich in einer Vorlesung zu neuronalen Netzen, das gab es übrigens ab 2000 schon, diese Vorlesungen, da gab es so ein Dilemmata, was man auflösen sollte, nämlich, das kennst du bestimmt, Alex, mit diesem selbstfahrenden Auto, der quasi vor sich quasi rechts eine Oma sieht und links zwei Kinder oder sowas. Und liebes Auto, entscheide, genau. Welches dieser Menschen wirst du jetzt töten? Entscheide ethisch richtig.
Ja, drück auf die Bremse.
Ja, wenn die Bremse kaputt ist. Ja, genau. Jetzt weiß ich wieder, wie das Szenario war. Deine Bremse
genau.
ist kaputt. Genau. Genau, die Bremse ist kaputt. So, aber da können wir das nächste Mal vielleicht weiter drüber reden. Müssen wir mal
gucken,
wie das ausgegangen ist, dieses Thema. Dann müssen wir von Tesla noch jemanden einladen, Alex.
Auch eine Idee,
Ich habe gehört, Tesla macht nur gerade in Amerika die Felgen kaputt.
So. Oh Gott.
So.
Jetzt machen wir einen Abschlusssatz hier. Janine, sagst du Tschüss?
Mit diesen Worten würde ich sagen, wir beenden diese Podcast-Folge. Es war mir eine Riesenfreude mit euch beiden. Und vor allem, willkommen zurück, Thorsten. Richtig cool, dass wir heute wieder zu dritt aufgenommen haben. Ich hoffe, das kommt jetzt auch wieder öfter vor. Aber auch da in die Richtung, herzlichen Glückwunsch zur Gründung. Und damit würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Genau. Ciao. Tschüss.